Jetzt sind wir in Ethik, der Lehre vom richtigen und falschen Denken und Handeln und sind dort in der Lektion 02. Ethik unterrichten wir ja abwechselnd oder weitestgehend abwechselnd mit der Dogmatik, deswegen haben wir da erst die zweite Lektion. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig, schreibt Petrus in seinem ersten Brief in Kapitel 1, Vers 16. Ihr alle wisst jetzt, der liebe Petrus kennt das Buch Levitikus. Nicht unter dem Namen, aber er kannte es. Und er baut darauf auf. Er argumentiert damit. Er sagt, das steht so in der Bibel. Das will Gott. Und nochmal, um es klar auf den Punkt zu bringen, das sagt ein neutestamentlicher Autor. Er bezieht sich auf das Alte Testament und sagt, so steht es geschrieben, das gilt. Gottes Wort wird nicht aufgehoben, sondern es ist in bestimmten Punkten bereits erfüllt durch Christus. Wo steht es geschrieben? Achtmal steht es in der Heiligen Schrift, unter anderem im 3. Mose 11, Vers 44. Denn ich bin Jahwe, euer Gott, so heiligt euch und seid heilig, denn ich bin heilig. Der Aufruf zur Heiligkeit aus Levitikus ist offensichtlich noch nicht erledigt. Petrus wiederholt ihn nicht nur, sondern sagt, es steht geschrieben. Das alte Wort gilt noch. Also, seid heilig, denn unser Gott ist heilig. Ethik, die Lehre vom richtigen Denken und Handeln, besonders vom falschen Denken und Handeln, das passt. Die Tatsache, dass Gott ein ganzes Buch dem Thema Heiligkeit widmete, weist darauf hin, dass es ein wichtiges Thema ist. Eines, das wir uns nicht trauen dürfen, zu ignorieren. Könntet ihr bitte ein nicht einzufügen? Oh, hier sind gar keine Zeilennummern drin. Also ich mache nur Mist. Da ist jetzt die Kapitelnummerierung richtig, dafür hat es keine Zeilennummern. Ja, wie dem auch sei. Also, Absatz 1, 2, 3, 4. Ein Thema, das wir uns nicht trauen dürfen, zu ignorieren. Wir wollen uns deswegen in der ethischen Lektion heute mit dem Thema Seid heilig beschäftigen. Und ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich dabei überhaupt nicht wohl. Weil ich merkte, je mehr ich mich an das Skript heranwagte, ich merkte, wie groß dieses Gebiet ist. Ich merkte, wie unendlich groß es zu sein scheint. So zu sein, wie Gott ist. Darüber reden zu wollen. Darüber in 45 Minuten reden zu wollen. So, dass die Leute am Ende nicht nur frustriert alles hinschmeißen und sagen, zum Glück ist Christus für mich gestorben, sondern dass sie vielleicht auch Mut haben und sagen, okay, Gott sagt, sei heilig, also will ich es probieren. Ich mache das jetzt. Das ist mein Ziel. Und doch merke ich, wie es mich selbst auch nochmal angerührt hat. Ich werde in der nächsten Woche reichlich Zeit haben zum Nachdenken und zu beten und seid euch gewiss, nicht nur ihr werdet euch nach diesem Unterricht mit diesem Thema noch auseinandersetzen, sondern auch ich. Es hat mich selbst nochmal berührt oder nochmal, wo ich gemerkt habe, ah, da ist was. Da ist etwas, was man nicht so richtig greifen kann, wo ich sage, oh ja, das will ich haben. Diese Heiligkeit Gottes anzustreben mit allem Stress, den man dabei hat, zugegebenermaßen. Aber das will ich. Da möchte ich mehr rankommen, als ich bisher rangekommen bin. Ich möchte noch einen Schritt mehr machen, als ich ihn bisher gemacht habe. Und ich hoffe, dass dieser Funke ein bisschen überspringt. Ihr habt, glaube ich, Fußnote 1, vielleicht habt ihr die schon gelesen. Ich habe viel Raubbau betrieben. Ich habe viel genommen von anderen, weil ich gemerkt habe, sie bringt mich in den Formulierungen so gut auf den Punkt, warum soll ich das nochmal neu formulieren? Ihr habt hinten die Bibliografie und ich kann euch nur raten, wenn euch das Thema packt, schnappt euch so ein Buch noch. Das Buch von McDonald, Der vergessene Befehl, seid heilig, ist bei der CLV erschienen, kostet 4,50 Euro, ist also wirklich kein großes Investment. Oh, steht sogar da. Ihr kriegt es aber auch kostenlos auf dem Server von der CLV. Das ist das Buch, von dem ich gerade spreche. Da kann man es dann als PDF-Dokument herunterladen. Also am Computer lesen, für wen das kein Problem ist. Dann müsst ihr gar kein Geld ausgeben. Es geht nicht ums Geld, es geht nicht ums Kaufen. Es geht darum, lasst euch von dem Thema wirklich anpacken. Also das Buch ist zum Beispiel gut. Ich kenne auch eine Schwester, die sagt, das war für sie das entscheidendste Buch in ihrem ganzen Leben, das sie gelesen hat. Also, wenn euch das Ganze gefällt, freut euch über die Brüder, die diese Bücher geschrieben haben, aus denen ich vieles übernommen habe. Einleitung. Gott hat den Menschen im moralischen Sinne in seinem Bild geschaffen. Darüber hatten wir schon gesprochen, als wir Bibelkunde Genesis gemacht haben, 1. Mose. Und er schuf den Menschen in seinem Ebenbild. Sicherlich ist der Mensch Gott in mehr als einer Hinsicht ähnlich, aber vorrangig ist dieser sittliche Aspekt. Das ist der Grundlage gemeinsamer Liebe und Verbundenheit. Er ist unentbehrlich, um im menschlichen Leben die Herrlichkeit Gottes zu demonstrieren. Also mit unserer Sittlichkeit, mit unserer Moral, mit unserem Verhalten demonstrieren wir, wie Gott ist. Die Menschheit hat diesen Aspekt der Gottesebenbildlichkeit schon immer vernachlässigt und arbeitet eher daran, Gott in Bezug auf sein Wissen und auf seine Macht ähnlich zu werden. Das ist ein bisschen philosophisch, vielleicht seid ihr solche Gedanken nicht gewöhnt. Aber wenn die Menschen überlegen oder mal schreiben würde, was wollen die Menschen? Ja, sie wollen mächtiger werden, gewaltiger, klüger. Aber warum nicht einfach so heilig wie Gott? Dabei wäre es doch viel schöner. Denn mit all der Macht und all dem Wissen haben wir bisher eher Negatives erlebt. Darin bestand die Versuchung Satans, zweiter Absatz, gegenüber Eva. Ihr werdet sein wie Gott. Und wie war das gemeint? Sie waren doch schon Gott ähnlich in moralischer Hinsicht. Eva verwarf diese Ähnlichkeit, um unbegrenzt zu werden wie Gott. Und verlor gleich zu Beginn beides. Alle ihre Nachkommen, ausgenommen einem, folgen ihr in ihren Fußstapfen. Aber Gott blieb bei seiner Absicht. Er wollte, dass die Menschen so sind wie er. Bin Vater von 4 Kindern, 15, 11, 7 und 3 Jahre alt. Es gibt manchmal Situationen am Esstisch, nicht nur die ich vorhin darstellte, sondern auch erfreuliche, wo irgendeins meiner Kinder etwas macht, wo ich meine Frau angrinse und sage, na, das war jetzt ich. Also mein Kind macht etwas und ich gucke meine Frau und sage, siehst du, mein Kind. Also ob das irgendwie eine Sache ist, die wir gerne gemeinsam essen. Oder so eine Art Witze zu machen. Ich habe ja einen komischen, verschrobenen Humor. Und wenn meine Kinder plötzlich auf die gleiche Art Witze machen, dann erkenne ich das manchmal und sage, mein Kind. Oder bestimmte Betrachtungsweisen, Sichtweisen. Erkennst du jetzt gar nichts wieder, Katja, ne? Wo ich sage, mein Kind. Und das sehe ich meistens positiv. Ich erkenne dummerweise auch manchmal negative Eigenschaften von mir, meinen Kindern wieder. Aber das ist nicht der Aspekt, den ich jetzt meine. Ich freue mich doch eigentlich, wenn meine Kinder die Dinge so sehen, wie ich sie sehe. Wenn wir eine Situation gesellschaftlicher, politischer Art oder sozialer Art besprechen und ich merke, ein Kind hat die gleiche Meinung wie ich, dann freue ich mich. Oder wenn ich merke, ich habe ganz bestimmte Verhaltensweisen in Situationen, gute Verhaltensweisen, und ich merke, dass meine Kinder die nachahmen, dann freue ich mich. Als Vater freue ich mich, wenn meine Kinder so sind wie ich. Fußnote bis auf die negativen Eigenschaften. Wie viel mehr ist das bei Gott, dem Vater? Der wünscht sich, dass wir sind wie er. Wir werden kämpfen um den Begriff, was ist eigentlich heilig sein? Das ist so eine einfache Vokabel und doch so schwer mit Inhalten zu füllen. Ist heilig gelb? Ist heilig laut? Ist heilig groß? Ist heilig schwer? Ihr merkt, man kann diesen Begriff heilig mit diesen Begriffen gar nicht füllen. Aber was ist heilig wirklich? Ja, wir haben alle gelernt, heilig ist abgesondert für Gott. Okay, aber was heißt das? Da werden wir Schwierigkeiten haben. Und im Grunde genommen ist es deswegen schwierig, weil Gott ist heilig. Also im Grunde genommen, so wie Gott ist, das ist heilig. Und Gott ist unendlich. Und deswegen werden wir auch immer Schwierigkeiten haben, diesen Begriff in eine kleine Formel zu bringen, weil Gott nicht in eine kleine Formel zu bringen ist. Aber Gott möchte, dass wir in so vielen Punkten wie möglich ihm ähnlich sind. Wir werden ein ewiges Leben haben. Das ist ein Punkt, in dem wir mit ihm ähnlich sind. Wir haben zwar einen Anfang, aber wir werden die Ewigkeit mit ihm verbringen. Das macht er. Er schenkt uns damit, damit wir so werden wie er. Eine der Sachen. Aber er wünscht sich bereits hier auf der Erde, zurück zum Skript, lieber Redner, er wünscht sich bereits hier auf der Erde, dass wir so werden wie er, weil er der Vater ist, weil er sich das wünscht. Letzter Absatz auf Seite 1. Dies ist die Absicht des souveränen Herrschers, die er durch Mose am Beginn des Sinai-Bundes und durch Jesus Christus zu Beginn des neuen Bundes geltend machte. Ihr sollt heilig sein, denn ich, Jahwe, euer Gott, bin heilig. 3. Mose 19, 1. Petrus 1. Oder Jesus sagt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und Anneliese hat eben so ein bisschen genickt und ich nicke so nach dem Motto, was ist das für ein Anspruch? Vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Da meldet sich sofort die eine Schublade in unserem Gehirn, ja, aber. Ich bin doch auch ein sündiger Mensch. Und du hast doch über die Erbsünde und über eure sündige Natur geredet, Ansgar, und. Ja, das stimmt. Und das habe ich getan. Aber wir können diese Bibelstelle nicht durchstreichen.
Christus selbst sagt.
Adolf, sei vollkommen, wie dein himmlischer Vater vollkommen ist.
Wir können vollkommen sein, wenn wir von dieser Erde entrückt werden, bleibt unser sündiger Leib auf der Erde zurück. Wir werden, wenn wir dort oben ankommen, werden wir in einem gereinigten und tageheiligen Körper da oben ankommen und dann werden wir die Vollkommenheit da oben erleben.
Dem stimme ich zu, aber es ist das, was in Matthäus 5 steht. Also inhaltlich stimme ich dir zu, aber ist es das, was hier steht? Können wir uns so, jetzt bin ich mal gemein, aus der Affäre ziehen, dass wir sagen, naja, auf der Erde geht das nicht? Das wird erst im Himmel sein. Es wird im Himmel sein. Das streiche ich nicht durch. Das bleibt hier stehen. Ich halte die Hand jetzt so lange, bis ich die Antwort habe. Aber meint Matthäus 5, 48, das, was Adolf gerade beschrieben hat? Bitte antwortet, sonst fällt mir der Arm ab. Das ist Theologie für Optiker. Steht da, ihr werdet im Himmelreich vollkommen sein, wie euer Vater bereits jetzt vollkommen ist?
Ja, auf die Erde.
Luna. Ob man das aus dem Wort nun ableiten kann, ist noch ein zweiter Punkt, aber der Gedanke war, nein, jetzt. Ihr sollt vollkommen sein. Das ist ein Imperativ, das ist ein Befehl. So sollt ihr sein. Seid heilig, denn ich bin heilig, hieß es schon in Levitikus. Also das nicht, freut euch drauf, dass ihr einmal heilig sein werdet, auch in euren Handlungen, sondern es ist schon eine Aufforderung, wir müssen jetzt ran an die Thematik. Und das können wir uns nicht aussuchen. Es ist ein göttlicher Befehl und deswegen, Seite 2, bezeichnen wir diesen Willen Gottes, dass wir heilig sind, mit Recht als Gesetz. Als Gesetz. Dieses Gesetz zu sein wie Gott, nennt man in der Theologie Moralgesetz. Vorhin hatten wir ein anderes Gesetz. Welches hatte ich da genannt? Zeremonialgesetz, genau. Da ging es um die Frage, wie bestimmte Opfer dargebracht werden, welche Waschungen der Priester vollführen muss, bevor er irgendwas tun darf. Das ist erfüllt. Jetzt reden wir von einer anderen Gruppe, dem Moralgesetz. Beide Begriffe werdet ihr in der Bibel nicht finden. Also wenn ihr so ein Computerkonkordanz habt, spätestens nachher, wenn Matthias da war, wird er euch erklären, wie man bestimmte Wörter in der Bibel mit dem Computer finden kann. Da werdet ihr weder den Begriff Moralgesetz, noch Zeremonial, noch Judizialgesetz, noch Zivilgesetz finden. Das sind Kunstbegriffe der Menschen, die versuchen, ein bisschen Ordnung in etwas zu geben, was Gott gegeben hat. Vielleicht liegen wir manchmal falsch. Und manchmal ist es auch nicht ganz so einfach zu sagen, ist das jetzt Zeremonialgesetz, ist das jetzt Zivilrecht, also Schadensersatzsachen und solche Sachen, ist das eher Moral, das ist schwierig. Ist das Sabbatgebot ein Moralgesetz oder ein Zeremonialgesetz? Ist schwierig. Aber es hilft erstmal, wenn man so ein paar Kategorien hat, darüber nachzudenken. Und das Moralgesetz, Gott gibt uns bestimmte Verhaltensvorschriften mit dem Ziel, dass wir werden wie er. Zweiter Absatz, es ist falsch, Gott moralisch nicht ähnlich zu sein. Und dieser Mangel ist nicht einfach nur eine Schwäche oder eine unglückliche Abweichung von der Norm. Die Bibel nennt ihn Sünde. Und um uns mal auf den Punkt zu bringen, um wirklich die Schraube so anzudrehen, dass das Drehmoment wirklich knapp davor ist, die Schraube zum Rechnen zu bringen. Weil wir alle nicht sind wie Christus, brauchen wir Christus. Müssten wir täglich opfern. Für die bewussten Sünden, für die absichtlichen, für die unabsichtlichen, für die unbekannten Sünden. Wir entsprechen auch heute in unserem Tun nicht dem, wie Christus das will. Da ist der falsche Gedanke, da ist das abfällige Reden, da ist jenes und das kommt schneller, als wir Pups sagen können oder schlauben können. Und wenn ihr euch erschlagen fühlt durch das, was Gott von euch fordert, lasst euch nicht erschlagen, aber merkt, mit der einmaligen Bekehrung ist die Ewigkeit erreicht, wir haben das ewige Leben, aber wir dürfen täglich in der Gnade Gottes stehen, weil wir täglich immer noch nicht so leben, wie Gott möchte, dass wir leben, nämlich so heilig sind, wie er heilig ist. Heilig zu sein bedeutet, von der Sünde getrennt zu sein. Das ist die Heiligkeit, die vom Menschen gefordert wird. Es ist eine Verpflichtung, nicht nur eine Anweisung oder eine Empfehlung. Ohne Heiligkeit wird niemand Gott schauen. Der Hebräerbriefschreiber, schon wieder der, schreibt, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung. Jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Nachjagen? Oh, la, 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 da, 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 da. Ist das Nachjagen? Nein, Nachjagen, also der Begriff, lass den auf der Zunge zergehen, ja? Wie so ein Hund einen Fuchs hinterherflitzt, oder? ich meiner jungen Tochter, wenn sie meinen Computer in der Hand hält. Also wirklich mit Anstrengung. Ein Blick in die Kirchengeschichte. Ich weiß nicht, ob euch das gut tut. Ich werde auch älter. Ich finde das mittlerweile doch interessant, was die sogenannten Glaubensväter geschrieben, getan und gemacht haben. Haben nicht alle meine Ansichten, aber das geht mir mit vielen Zeitgenossen genauso. Aber die lernen noch und dann haben sie meine Ansichten. Nein. Ich finde es manchmal sehr spannend, einfach mal zu gucken, was haben die anderen damals geschrieben, die in einem ganz anderen kulturellen Umfeld gelebt haben, auch in einem ganz anderen beruflichen Umfeld, die einfach Sachen aus einem anderen Blickwinkel deswegen angeguckt haben. Ja, die haben keinen Stress mit Internetpornografie gehabt. Die hatten gar keinen Computer, die haben auch keine E-Mail und sonst irgendwie. Und doch haben sie im Leben gestanden und mussten das Wort, das zeitlose Wort leben. Und deswegen finde ich das manchmal spannend, einen Blick in die Kirchengeschichte zu tun. Es gab eine Zeit in der Kirche, in der jeder Christ großen Wert auf die Wirklichkeit des Rufes Gottes nach Heiligkeit legte. Und mit tiefer Erkenntnis davon sprach, dass Gott uns dazu fähig macht. Besonders die evangelikalen Protestanten brachten endlose Variationen oder Varianten darüber hervor, was Gottes Heiligkeit von uns verlangt, was unsere Heiligkeit für uns beinhaltet, wodurch und mit welchen Mitteln der Heilige Geist uns heiligt und welchen Weg man einschlagen muss, damit die Heiligkeit unsere Gewissheit und Freude und Brauchbarkeit für Gott vergrößern kann. Das war damals ein Thema. Im zweiten Absatz dieses Kapitels ist jetzt eine Leerzeile, da schreibt er hin, Puritaner. Puritaner. Hat jemand mal Latein gehabt? Puritaner, wo kommt das so sprachlich her? Ihr könnt auch mit dem Englischen ein bisschen arbeiten. Pure, purify. Was heißt das? Laut bitte. Rein, reinigen. Aus dieser Ecke kommt das, genau. Und Heiligkeit hat was mit Reinheit zu tun. Ne? Also der Name kommt, den diese Gruppe hat, kommt genau von diesem Denken, dass das ganze Leben und alle Beziehungen dem Herrn heilig sein müssen. Die Puritaner lehnten in der reformierten Tradition von Zwingli und Calvin alle Formen der Religionsausübung ab, die sie nicht durch Gottes Wort in der Bibel begründet fanden. Und standen damit im Gegensatz zur anglikanischen und lutherischen Tradition, die alles erlaubt fand, was durch die Bibel nicht ausdrücklich verboten wurde. Den Satz hätte ich streichen können, der tut zu unserem Thema nichts, aber ich fand es gut, nochmal klar zu machen, es gibt halt ein Lager von gläubigen Christen, die sagen, ich mache genau das, was in der Schrift steht und nichts darüber hinaus. Zwingli zum Beispiel fand es unmöglich, dass man Instrumente benutzt im Gottesdienst. Er wollte sogar, dass keine Lieder gesungen werden, die nicht aus dem Bibeltext herauskommen. Also Psalmen, das war sein Liederbuch, aber jedes andere, was darüber hinaus war, so wie dieses Lied, was wir singen, das war für ihn schlimm. Richtig schlimm. Das war sein Ausdruck von Heiligkeit. Ich will wirklich nur das, was Gott mir gegeben hat, das will ich in Anspruch nehmen und alles andere will ich nicht haben. Da können wir lächeln vielleicht drüber, weil wir es auch anders handhaben. Aber ich finde das schon toll, so eine Haltung zu haben. Ich habe sie nicht in diesem Sinne, in dieser Auslegung, in dieser Handhabung, aber zu sagen, das, was Gott mir gibt, das genügt. Und alles andere, da gehe ich mit großer Vorsicht dran. Aber es gab auch andere Christen, das war der zweite Teil dieses langen Satzes, die gesagt haben, ich kann alles tun, es sei denn, die Schrift verbietet es. Und das ist auch eine Position, ich glaube, zu der tendieren wir eher. Manchmal tendieren wir zur ersten Position, also jetzt in meine Gemeinde hier. Und manchmal bringt uns das in Schwierigkeiten. Wir eiern da so ein bisschen rum. Ja, wo darf Brotbrechen gefeiert werden? Nur in der Gemeinde oder auch in den Hauskreisen? Oder wieso Hauskreise? Warum nicht auch beim Camping? Und dann gehen wir mit unserer bibeltreuen Haltung ran und sagen, okay, was sagt die Schrift? Und dann war die Antwort, zumindest bei dem Thema, sie verbietet es nicht, also es ist erlaubt. Und dann merken wir, dass wir zu diesem einen Lager gehören. Zwingli hätte es vermutlich gesagt, steht nichts in der Schrift von Camping. Von daher machen wir das nicht. Wie weit er das im Leben gemacht hat, weil in der Schrift steht auch nichts von Burger King und McDonald's und Coca-Cola und Hamburger, weiß ich nicht. Die Puritaner legten großen Wert auf persönliche Bekehrung und persönliche religiöse Erfahrungen, Abkehr von allem, was sie als weltlich ansahen. Und ich weiß nicht, ob ihr das Buch von John Bunyan kennt, The Pilgrim's Progress. In der neuesten Übersetzung heißt das im Deutschen Die Pilgerreise. Das ist eine sehr allegorische, also bildhafte Darstellung genau dieser Sichtweise. Die Puritaner sahen den Teufel hinter allen weltlichen Aktivitäten. Das wurde auch in den Predigten zum Ausdruck gebracht, wo das Höllenfeuer ein beliebtes Thema war. Ein Beispiel ist die bekannte Predigt von Jonathan Edwards, Sinners in the Hands of an Angry God oder Sünder in der Hand eines zürnenden Gottes. Also wenn ihr irgendwann mal mit älteren Büchern euch beschäftigt, habt ihr jetzt eine kleine Einordnung, wo die Leute hingehören. Edwards ist einer der wichtigsten Prediger in amerikanischen Geschichten. Große Erweckung hat er vorgerufen. Auch auf katholischer Seite gab es Vertreter der Heiligkeitslehre. Wir dürfen nicht übersehen, dass die Spaltung durch die Reformation weit weniger tief war, was die Heiligkeit und den Heiligen Geist anbetrifft, als die Frage der Rechtfertigung und der Messe. Ich bin kein Freund der katholischen Kirche. Ich glaube, dass durch das, was die katholische Kirche lehrt, keiner zum Glauben an Jesus Christus kommt und deswegen kein ewiges Leben haben wird. Das ist meine Sichtweise. Ich spreche nicht für die katholische Kirche als Heilsweg. Was aber Theologie anbetrifft, können wir, was Heiligkeit oder Moralgesetz anbetrifft, vieles von ihnen lesen und viel Wert draus nehmen. Weil sie in diesen Punkten, wenn sie zumindest die 66 Bücher der Schrift nehmen, die wir kennen, sehr gute Arbeiten machen. Also versucht dieses Schwarz-Weiß-Denken im Hinblick auf die Beurteilung ein bisschen zu reduzieren. Sie sind kein Heilsweg, da gibt es nur Jesus oder irgendwas anderes, aber Jesus ist der einzige richtige Weg. Aber im Hinblick auf das, was sie lehren, auch wie sie sich als übrigens einzige ernstzunehmende Gruppierung zum ganzen Thema Abtreibung und so weiter stellen, ist schon interessant. Sie nehmen noch eine Position ein. Und jetzt mal, ohne über alle Details sprechen zu wollen, Verhütung und Zölibat und all diese Dinge, aber das Recht des Lebens, dass das nur in Gottes Hand liegt und nicht in Menschenhand, das vertritt die katholische Kirche in einer Art und Weise, wie wir es alle unterschreiben würden. Und wir haben uns irgendwo, ich weiß nicht, wie es euch geht, in der Vorbereitung zuckte ich wieder, eigentlich müsste ich viel mehr aufschreien, dass in unserem Land regelmäßig gemordet wird. Wir regen uns über irgendwelche Kenianer auf, die ihre Nachbarn erschlagen oder umgekehrt, ich blicke da bei den afrikanischen Stämmen nicht mehr durch, ja, wie sowas passieren kann. Wir regen uns über Amerikaner auf, die irgendwelche Terroristen seit 12 Jahren festhalten im Gefängnis oder 8 Jahren. Aber in unserem Land werden tagtäglich Kinder ermordet und nicht mit Gerechtigkeit Gottes. Und da merke ich, die katholische Kirche sagt noch was und ich halte da die Klappe. Das ist das, was in dem Satz drin steht. Im Hinblick auf Heiligkeit und den Heiligen Geist sind wir gar nicht so weit weg von der katholischen Kirche. Im Hinblick auf die Rechtfertigung und die Bedeutung der Messe natürlich weit, weit weg. Früher wurde also Heiligkeit in allen christlichen Kirchen sehr hervorgehoben, doch heute ist es anders. Seite 3. William MacDonald beschreibt Heiligkeit als göttliche Priorität. Gottes großes Ziel mit seinem Volk ist die Gleichförmigkeit mit dem Bild seines Sohnes. Er hat so großen Gefallen an dem Herrn Jesus, dass er den Himmel mit anderen füllen will, die so sind wie er. Stell dir deinen besten Freund vor oder deine beste Freundin. Bei den Ehepartnern ist das natürlich bei den Eheleuten ist das natürlich der Ehepartner. Und wenn du jetzt verreisen wolltest und nicht glücklich bist, alleine zu verreisen, wie ich, wenn du jetzt 10 Leute darfst du mitnehmen, würdest du dir vermutlich Leute nehmen, die so sind wie dein bester Freund. Und Gott möchte die Ewigkeit angefüllt wissen mit Leuten, die so sind wie sein Sohn. Und wer den Sohn sieht, sieht den Vater, sagt der Herr Jesus. Das heißt, wir wissen, wie der Vater ist, wenn wir wissen, wie der Sohn ist. Das heißt, die sind sich total gleich. Und mit solchen Menschen soll der Himmel gefüllt sein. Wenn wir ihn sehen werden, werden wir automatisch ihm gleich sein. Es würde Gott jedoch zu größerer Herrlichkeit kommt auf Seite 3, gereichen, wenn dieser Prozess sich bereits jetzt auf der Erde vollziehen würde. Also Adolf hat recht, sind wir im Himmel, werden wir vollkommen sein. Vervollkommnet werden wir und wir sind dann vollkommen. Aber es wäre einfach eine größere Herrlichkeit für Gott, wenn wir das bereits jetzt schon anfangen würden. Jetzt kommt der berühmte 12-Punkte-Plan. Ihr habt ihn sicherlich schon alle gelesen. Ich kannte ihn vorher auch noch nicht. Aber er ist sehr berühmt anscheinend. Der anglikanische Bischof Lonsdale Ryle hat 1879 ein Buch geschrieben oder es ist dann veröffentlicht worden. Das heißt Heiligkeit. Das ist eine der wenigen Bücher, aus denen die älter sind, die bis heute noch aufgelegt werden. Das ist ganz interessant. Normalerweise kriegst du ein Buch, was vor 6 Jahren aufgelegt wurde, zum ersten Mal nicht mehr. Aber es gibt Klassiker. Nicht nur die Institutio von Calvin, sondern auch dieses Buch hat eine solche Berühmtheit erlangt, dass es immer noch aufgelegt wird. Und er hat 12 Punkte aufgestellt und darauf versucht, einen heiligen Mann oder Menschen zu beschreiben. Ich habe das extrem gekürzt, weil sonst wäre das Skript viel länger geworden. Aber es könnte sein, dass ihr darüber googeln könnt und versucht, das rauszufinden. Also im Englischen habe ich es auf jeden Fall noch ausführlicher gefunden. Ich weiß nicht, ob es auf Deutsch das gibt. Heiligkeit ist die Gewohnheit, mit Gott eines Sinnes zu sein. Nach seinem Sinn, wie wir ihn in der Bibel finden. Es ist die Gewohnheit, Gottes Urteil zuzustimmen, also zu hassen, was er hasst, zu lieben, was er liebt und alles in dieser Welt nach dem Maßstab seines Wortes zu beurteilen. Alles nach dem Maßstab seines Wortes zu beurteilen. Heiligkeit ist also die Gewohnheit, mit Gott eines Sinnes zu sein. Kann ich das von mir behaupten? Bin ich ein heiliger Mann, weil ich Dinge so wertschätze oder verachte, wie Gott sie wertschätzt und verachtet? Und zwar nicht gedacht, sondern aus der Lehre des Wortes heraus habe ich über das Lesen des Wortes mehr und mehr verstanden, wie Gott Dinge sieht. Oder habe ich mich doch von dem, was um mich herum immer wieder erzählt wird, mich breitklopfen lassen? Zweiter Strich. Ein geheiligter Mann, er war Viktorianer und sprach von daher immer nur von Männern, aber die Frauen dürfen sich das auch anziehen. Ein geheiligter Mann wird sich bemühen, jede erkannte Sünde zu meiden und jedes erkannte Gebot zu halten. Er wird seinen Sinn entschieden auf Gott ausrichten, ein herzliches Verlangen haben, seinen Willen zu tun, ihm zu missfallen mehr fürchten, als der Welt zu missfallen. Also lieber in der Welt in Ungnade fallen, aber auf keinen Fall vor Gott. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen. Römer 7, 22. Ein geheiligter Mann, dritter Punkt, wird danach streben zu sein wie unser Herr Jesus Christus, wie geschrieben steht. Wer also behauptet, mit Christus eins zu sein, soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. 1. Johannes 2, Vers 6 nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Ein geheiligter Mann wird nach der Frucht des Heiligen Geistes streben. Ich habe es jetzt nicht abgeschrieben, sondern einfach nur den Verweis auf Galater 5 gebracht. Dort steht die Frucht des Heiligen Geistes, wie die sich auswirkt, worin sie besteht. Nächster Unterstrich, ein geheiligter Mann wird nach, und auch das ist eine verloren gegangene Tugend, Enthaltsamkeit, nach Enthaltsamkeit und Selbstverleugnung streben. Man müsste mal, das geht technisch momentan schwer, aber einfach mal so eine Analyse machen, worüber wird gepredigt in allen Jugendgruppen, Hauskreisen, Gottesdiensten, die es so gibt in diesem Land und wie oft wird über Enthaltsamkeit gepredigt? Ja, das ist spannend. Eigentlich ist das nicht das, was die Welt lehrt. Also unsere Kultur macht, was dir Spaß macht. Warum enthalten? No risk, no fun. Nur die Harten kommen in den Garten. Ein geheiligter Mann wird aber nach Enthaltsamkeit und Selbstverleugnung streben. Er wird daran arbeiten, die Begierden seines Körpers zu zügeln, sein Fleisch mit seinen Genüssen und Lüsten zu kreuzigen. Altes Deutsch, hm? Wir denken sofort an irgendwelche Mönche und merken gar nicht, dass das ist, was der Herr von uns erwartet. Seine Leidenschaften zu bändigen, seine fleischlichen Neigungen im Zaum zu halten, damit sie nicht irgendwann losbrechen. Nächster Strich. Ein geheiligter Mann wird nach Nächstenliebe und brüderlicher Freundlichkeit streben. Er wird bemüht sein, nach der goldenen Regel zu leben. Was ist das, die goldene Regel? Das, was du willst, was die Menschen dir tun sollen, das sollst du ihnen tun. Das ist die Formulierung, wie Jesus sie trifft. Das ist die goldene Regel. Eigentlich relativ simpel. Setz dich einfach hin und überlege, was ist gut in der Situation für diese Person. Überlege, was wäre denn, wenn du in der Position deines Gegenübers wärst, was wäre dann das Richtige und danach lebe. Ein geheiligter Mann wird nach dem Geist der Gnade und des Wohlwollens gegen andere streben. Ist das für mich ein Anliegen, mich nicht zu ärgern über Menschen, die irgendwas tun, wo ich ihnen natürlich sofort knallhart beweisen könnte, sie hätten versagt? Heute Morgen hatte ich so ein Ereignis, wo ich wieder merkte, wie innerlich in mir irgendwas hochkam und dachte, ey, Mist. Ich sage, nee, ein geheiligter Mensch wird nach Gnade trachten. Der wird sagen, okay, da ist was schiefgelaufen. Und? Soll Jesus anfangen, dir mal kurz eine Liste vorzuzeigen, eine sehr lange Liste, wo du versagt hast, lieber Ansgar? Angefangen dabei, sei heilig, wie ich heilig bin. Ist das etwas, wonach ich strebe? Und ich merke, ich wünsche es mir so sehr für diese Gemeinde, das habe ich in Predigten öfter erwähnt, dass die CGMG eine Gemeinde der Gnade werden soll. Und ich merke, es fängt natürlich erstmal bei mir an. Ein geheiligter Mann wird nach Reinheit des Herzens streben. Er wird jeden Schmutz und jede Unreinheit des Geistes fürchten und danach streben, alles zu meiden, was ihn dahin ziehen könnte. Wenn ihr Levitikus gelesen habt, dann merkt ihr, was da, wie das eigentlich die moderne Übersetzung von Levitikus ist. Reinheit, kein Schmutz, sondern dass es wirklich sauber sein soll. Damals ging es um Tiere und um bestimmte Waschungen. Ja, warum muss die Frau nach der Entbindung eines Kindes so lange warten und dann müssen irgendwelche Waschungen geschehen, damit sie rein wird? So, Gott möchte, dass wir immer so sind. Dass wir rein sind und dass wir in unser Herzen nichts hineinlassen, was uns verunreinigen könnte. Ja, alles zu meiden, was ihn dahin ziehen könnte. Heutzutage ist das klassische Beispiel das Fernsehen. Da gibt es Dinge, die mich verunreinigen können. Und jetzt muss ich überlegen, wie gehe ich damit um? Ich habe jetzt nicht gesagt, dass man nicht fernsehen darf. Ich sage nur, wenn das etwas ist, was mich verunreinigt, würde ein geheiligter Mann danach streben, das zu meiden. Ein geheiligter Mann wird nach der Gottes streben. Und was kommt da hin? Heiligkeit ist richtig, aber kommt da nicht hin? Furcht Gottes, genau. Ein geheiligter Mann wird nach der... Na, kann man ja nur raten, ja, steht da nicht mehr drum rum.
Er fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre.
Ja. Es ist nicht die Furcht vor einem Sklaventreiber. Vielleicht ist der Begriff Ehrfurcht für uns auch etwas Wichtiges an der Stelle. Aber wie trittst du Gott gegenüber im Gebet? Ja, es gibt keine äußeren Richtlinien mehr wie ein Zeremonialgesetz. Man muss nicht mehr erst die Hände dort und dort in irgendeinem besonders geheiligten Wasser waschen. Man muss nicht die Füße vorher im Boden, in dem Bodenbecken waschen, bevor man irgendwo hingeht. Lieber Herr Jesus, danke, danke, dass der mir die... Das passt auch nicht, oder? Also, wir fallen manchmal so in diese Routine, dass wir sagen, ja, das ganze Zeremonialgesetz ist aufgelöst. Okay. Aber das heißt trotzdem, Gott ist weiterhin heilig. Dass Gott uns überkleidet mit der Herrlichkeit Christi, mit der Heiligkeit Christi, dass Gott uns ansieht und Christus sieht, ist das eine. Aber in unserem Verhalten sollten wir weiterhin sagen, Gott, du bist ein zu fürchtender Gott. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Wer lehrt das? Laut? Der Prediger. Das Buch Prediger, dem wir uns ja, in einem Jahr widmen werden, macht ganz viel. Und das ist die Summe des ganzen Buches Prediger. Prediger ist ein unkompliziertes Buch. Die Lösung steht ganz hinten. Und die Summe von allem ist, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Ein geheiligter Mann wird nach Demut streben. Er wird in Niedrigkeit des Sinnes darauf bedacht sein, alle anderen höher einzuschätzen als sich selbst. Steht keine Bibelstelle drin, aber es mich erinnert an den Philipperbrief, ich weiß nicht genau wo, irgendwann habe ich es mal studiert. Und da steht, ein jeder soll den anderen höher achten als sich selbst. Es gibt auch eine andere Stelle, dass er den gleich achten soll, aber die Stelle ist natürlich noch krasser. Ein jeder achte den anderen höher. Und das fällt uns so schwer. Aber ein geheiligter Mann tut das. Ein geheiligter Mann wird nach Treue in allen Pflichten und Beziehungen des Lebens streben. Geheiligte Menschen wollen oder sollten darauf bedacht sein, alles gut zu machen. Und sich schämen, wenn sie sich erlauben, irgendetwas schlecht auszuführen. Wichtig, wenn sie es doch besser machen könnten. Das ist keine Rede für Perfektion. Sondern, wenn ich es besser machen könnte, aber sage, muss nicht sein. Ist ja nur der Kunde Meier. Ja, oder? Ist halt so. Alle anderen Kollegen arbeiten auch so grottig. Warum soll ich mir Mühe geben? Nein. Arbeitet als dem Herrn, sagt das Neue Testament. Und das ist das, glaube ich, was hier Ryle auch auf der Stelle aufgreift. Lasst uns Gutes arbeiten, denn Gott arbeitet gut. Wir werden nicht seine Perfektion, seine Vollkommenheit erreichen, das ist auch nicht das Thema. Aber nach dem, was uns gegeben ist, wollen wir leben und handeln. So, jetzt bin ich auf Seite 4. Und schließlich wird ein geheiligter Mann nach einer geistlichen Gesinnung streben. Er wird sich darum bemühen, seine Zuneigung ganz auf die Dinge des Himmels zu richten. Und den Dingen auf der Erde nicht zu viel Bedeutung beizumessen. Er wird jede Sache und jeden Ort und jede Gesellschaft danach bewerten, inwieweit sie ihn näher zu Gott bringt. Das sind die 12 Punkte. 150 Jahre alt, 130, 140 Jahre alt. Ich finde es immer noch aktuell. Bin Gott dankbar, dass dieser Mann das damals aufgeschrieben hat. Ihr könnt es euch als Checkliste nehmen, ihr könnt drüber nachdenken, ihr könnt sagen, okay, jeden Monat nehme ich mir einen Punkt und bete einfach regelmäßig für diesen einen Punkt. Ihr könnt nicht alle 12 Punkte auf einmal erschlagen, aber wir wollen doch danach streben, so zu sein, wie Gott ist. Seid heilig, denn ich bin heilig. Und hier hat uns dieser Bruder sehr viel Anhaltspunkte gegeben, an welchen Stellen wir überlegen können. Vielleicht stellen wir bei einigen Punkten schon fest, dass es bei uns schon so ist. Dann lasst uns darüber freuen und dankbar sein. 3 Wahrheiten will ich versuchen, im Schnellzug durchzuführen. Kapitel 5. Die erste Wahrheit ist, auf dem ganzen Weg nach Heiligung oder Heiligkeit, nur nicht aufgeben. Ja? Übung macht den Meister. Heiligkeit ist etwas, das genauso wie das Gebet etwas ist, was man durch Erfahrung lernt. Christen müssen und werden durch die Kämpfe des Gebets beten lernen. Also du lernst beten, indem du betest. Und nicht, indem du 3 Bücher und 7 Vorträge darüber hörst. Sondern du lernst das Beten, indem du betest. Und indem du dabei versagst und dann wieder betest und weiterkommst. Und genau das Gleiche ist es mit der Heiligkeit. Und ebenso Heiligkeit lernen sie durch ihre Kämpfe um Herzensreinheit und ein rechtschaffenes Leben. Das ist die Überschrift. Nur nicht aufgeben. Übung macht den Meister. Dreimal hingefallen in einem Punkt, weitermachen. Der Heilige Geist wirkt und will dich verändern. Bejagte Jugendliche, die Tennis spielen lernen, erkennen schnell, dass es nicht nur auf das Reden über Taktiken ankommt, sondern darauf, tatsächlich ganz bestimmte Aufschläge und sonstige Schläge auch auszuführen, um auf diese Weise neue Gewohnheiten und Reflexe einzuüben und auch Stilschwächen auszubügeln. Die zermürbende Routine besteht darin, vorgeschriebene Dinge immer und immer wieder auf dem Platz zu tun, und zwar gegen einen echten Gegner, um sie sich wirklich einzuverleiben. Im Trockendock hat noch keiner Tennis spielen gelernt. Durch das Angucken von Notenblättern wirst du kein Weltpianist. Du musst es machen, machen, machen. Und nachdem du das gemacht hast, darfst du es machen. Die zweite Wahrheit, willkommen in der Schule Gottes. Der Lernprozess der Heiligkeit, wie der des Gebets, darf richtigerweise als eine Schule angesehen werden. Gottes eigener Schule, in der der Lehrplan, der Lehrkörper, die Regeln, die Strafen, die gelegentlichen Preisverleihungen und die Mitschüler, mit denen man lernt, spielt, sich austauscht und verbündet, alle unter Gottes unfehlbarer Vorsehung stehen. Gott stellt dich in eine Schule. Deine Gemeinde ist nicht top. Du stehst in der Schule der Gemeinde Gottes oder in der Schule Gottes. Deine Klassenkameraden, genannt Geschwister in Christus, sind nicht so richtig der Hit. Willkommen in der Schule Gottes. Du bist mit dem einen oder anderen Lehrer oder Leiter nicht so glücklich? Willkommen in der Schule Gottes. Die dritte Wahrheit, Jesus ist mit uns. Christus will uns begleiten. Wir sind nicht allein auf diesem Weg, sondern wir müssen versuchen, tagtäglich das zu machen, was auf diesen lustigen Bändern immer steht. Ihr kennt die bestimmt. Mal sehen, ob wir eins hier haben. Ja. Ihr kennt diese Armbänder, die insbesondere Jugendliche gerne tragen? Mit WWJD drauf. Und ich benutze Abkürzungen. Also Leute, das in Abkürzung zu benutzen. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Ist im Grunde genommen aus einer Geschichte aus Amerika entstanden, wo eine Gemeinde sich vorgenommen hat, nach einem gewissen Ereignis einfach mal ein Jahr lang genau das zu machen, in jeder Situation sich so zu verhalten, wie Jesus sich verhalten würde. Und dann beschreibt dieses Buch, das es mittlerweile auch in einer moderneren Fassung gibt, einfach sehr intensiv, was das dann plötzlich im Alltag für Umwälzungen hatte. Da war einer der Kirchenmitglieder, Gemeindemitglieder, war zum Beispiel ein Zeitungsherausgeber. Ja, und dann sollte er Anzeigen schalten für etwas, wo er sagt, Jesus würde doch für dieses Etablissement, also für diese Einrichtung, keine Anzeige schalten. Aber es bringt ihm Geld. Und jetzt hat er gesagt, what would Jesus do? Jesus würde die Anzeige nicht schalten. Doch dann hat er die Anzeige nicht geschaltet. Und das hat natürlich ganz schön Stress gemacht in der Gemeinde, in dem Dorf, in der Stadt. Aber das Buch berichtet, wie sie gesegnet worden sind. Und genau das ist der dritte Weg. Immer überlegen, Jesus ist dabei und Herr, wie würdest du dich verhalten? Das heißt, wir müssen beten, wir müssen nachdenken, überlegen, Schlüsse aus der Bibel ziehen. Wir müssen das Ganze, was wir in der Bibel lesen, auf uns beziehen und darauf warten, dass der Heilige Geist uns auch hilft. Und dann merken wir plötzlich, dass wir uns dem Vater, ich bin jetzt auf Seite 5, sich völlig dem Vater hinzugeben, dass das nötig ist. Weil es Jesus tat. Jesus hat sich dem Vater völlig hingegeben. Dass wir aufgefordert sind, nur das zu sagen und zu tun, was dem Vater gefällt. Weil es Jesus so tat. Dass wir Schmerz, Leid und Untreue und Verrat akzeptieren, wie Jesus es tat. Hey, einer seiner Jünger hat ihn verraten. Und nicht erst in einem schwachen Moment ganz am Ende, sondern Judas war am Anfang schon der Dieb, der die Kasse hatte. Und Jesus wusste die ganze Zeit, das ist ein Verräter. Und er wusste auch, wie Petrus sich verhalten wird und betet von daher, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Es fordert uns auf, sich um Menschen zu kümmern und ihnen entsprechend ihren Bedürfnissen zu dienen, ohne einen vollen Kompromiss zu schließen oder Hintergedanken zu haben. Weil Jesus es auch nicht so tat. Dass wir Widerstand und Isolation hinnehmen, indem wir geduldig auf bessere Umstände hoffen und in der Zwischenzeit unter Druck standhaft bleiben, wie Jesus es tat. Jesus hätte Gott abschwören können, er hat es nicht getan. Dieses What would Jesus do würde dazu führen, sich an der Eigenart der Wege des Vaters zu erfreuen und ihm für seine Weisheit und Güte zu danken. Selbst wenn es uns ergeht wie einem Hiob, der sagt, wir nehmen das Gute aus Gottes Hand, sollten wir da nicht das Böse auch aus seiner Hand nehmen?
dankt Gott für seine Wege, auch wenn es eigenartige Wege sind, weil Gott eigenartig ist. Er hat seine eigene Art. Und indem sie dadurch vor Bitterkeit und Selbstmitleid bewahrt bleiben, auch das ist heutzutage eine Krankheit der Gemeinde oder Einzelner, bitter und selbstmitleidig zu werden. Aber Menschen bleiben davor bewahrt, begegnen diese Christen den Ereignissen in einem Geist des Friedens, der Freude und des eifrigen Wartens darauf, was Gott als nächstes tun wird. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, werde Rückfragen dazu nicht beantworten. Ich glaube, dass die CGMG momentan in einer sehr schwierigen Situation steht. Und in einer menschlich gesehen ausweglosen Situation. Auf Leitungsebene und damit automatisch auch als Gemeinde, aber das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig. Und diese freudige Erwartung, mal sehen, was Gott jetzt als nächstes macht, ist genau mein Gebet. Ich habe keine Lösung. Ich weiß halbwegs, wo die Probleme liegen, nicht so klar, nicht so schwarz auf weiß, eher grau auf dunkelgrau. Aber ich habe gar keine Lösung. Selbst wenn ich die Ärmel hochkrempeln wollte, ich wüsste nicht, was ich tun sollte. Lasst uns auch diese Haltung einnehmen. Gott, du wirst handeln. Das ist das, was ich mit diesem Satz hier verbinde. Das eifrige Warten darauf, was Gott als nächstes tun wird. Andere dagegen, die Jesus ihren Herrn nicht weniger hingegeben sind, schaffen es aber nie, sich diese Kunst der Gewohnheit anzueignen, mit den Herausforderungen des Lebens zu ihm zu gehen. Also hingegeben ja, aber sie gehen nicht zu Jesus. Nur allzu oft glauben sie von Anfang an, dass ihr Leben als Kinder Gottes die ganze Wegstrecke lang ein Bett auf Rosen sein wird. Wenn dann ein Sturm kommt, taumeln sie bestenfalls hindurch und das in einem Geist der wirklichen, wenn auch uneingestandenen Enttäuschung gegen Gott, indem sie die ganze Zeit denken, dass er sie fallen gelassen hat. Ich weiß nicht, ob das aus diesem Text so klar wird, wie dramatisch das eigentlich ist, was hier beschrieben ist. Menschen, die das, was da oben so als Liste steht, nicht tun, Menschen, die sich auf diese Art und Weise nicht heiligen, indem sie nicht damit rechnen, dass Jesus da ist und die Dinge des Alltages nicht mit ihm besprechen, die werden schnell enttäuscht und sie drücken das vielleicht nicht aus, dass sie von Gott enttäuscht sind, aber am Ende stellt sich das in der Seelsorge heraus. Sie denken nämlich, dass Gott sie fallen gelassen hat. Es ist leicht zu verstehen, warum die Person der ersten Kategorie, also das, was oben beschrieben ist, weiter und schneller in der Liebe, Demut und Hoffnung wachsen, die das Wesen der Christusähnlichen Heiligkeit ausmachen, als die der zweiten Kategorie. Letzter Punkt und dann holen wir mal kurz Luft, weil das jetzt ganz schön lastig ist hier, das glaube ich. Es ist eine gute Sache, dass Christen sich zum Bibelstudium im Hauskreis, in der Gemeinde oder vielleicht sogar in einer Gemeindebibelschule treffen. Wir freuen uns einer Vielzahl von Hilfsmitteln, die uns hierbei behilflich sind. Deswegen ist ja der Matthias da, um uns ein paar Hilfsmittel beim Bibelstudium vorzustellen. Aber es ist nicht genug, die Bibel zu lesen oder gar zu studieren. Von uns wird erwartet, dass wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. 1. Johannes 3,22. Disziplinierter Gehorsam ist ein wichtiger Teil des heiligen Lebens. Es ist so viel einfacher, die Bibel zu diskutieren und darüber zu debattieren, als ihre Wahrheiten in unserem alltäglichen Leben zu demonstrieren. Gründe für Heiligkeit. Ich muss euch mal ein bisschen hier in die Spur bringen. Also, wenn da steht Gründe für Heiligkeit, was könntet ihr darauf antworten? Also nicht, solltet ihr jetzt nur Gründe nennen, sondern wie findet ihr denn das Thema Gründe für Heiligkeit? Ist das ein berechtigtes Thema? Wenn der Herr sagt, sei heilig, dann brauche ich keine weiteren Gründe. Und mit neunmal klug, naja, das stimmt leider. Wenn der Herr sagt, sei heilig, denn ich bin heilig. Brauchst du noch einen Grund? Ist das nicht Grund genug? Dein Herr und dein Erlöser, dein Schöpfer sagt, so möchte ich, dass du bist? Also das thront über allem. Das war die Einleitung dieses ganzen Kapitels. Petrus sagt, denn wie geschrieben steht, seid heilig, denn ich bin heilig. Und das zitiert der dritte Mose. Da steht es drin und steht noch 6-mal in der Bibel immer wieder drin. Also das ist eigentlich der Grund. Aber wir Menschen sind manchmal noch dankbar, wenn wir noch mehr Gründe haben. Und von daher habe ich hier 5, 6, 7 Gründe. Zunächst einmal ist es ein Wunsch, der im Moment seiner Bekehrung in ihm aufkeimt. Bei den Menschen, steht nicht hier. Der Bekehrte, der Jungbekehrte, erhält einen neuen Hass auf die Sünde und eine neue Liebe für die Reinheit. Wenn er eine wahre Bekehrung erlebt hat, wenn er verstanden hat, dass er überaus sündig ist. Es gibt auch Bekehrungen, die das Thema Sünde gar nicht zum Inhalt haben, wo ich dann sage, ich kenne die Begleitumstände nicht, aber wenn das alles ist, du aber nie über Sünde nachgedacht hast, dann hast du dich nicht bekehrt. Der innewohnende Heilige Geist, bei der Bekehrung bekommen wir den Heiligen Geist, übrigens sofort und nicht erst ein paar Wochen später oder nach gewissen Handauflegungen oder gewissen Sprachübungen. Der innewohnende Heilige Geist sehnt sich danach, in ihm einen geheiligten Charakter zu gestalten. Gott will in uns wohnen und Gott kann Unreinheit nicht sehnen. Deswegen strebt dieser Heilige Geist immer danach, diesen Menschen heilig zu machen. Mit das Schlimmste an der Sünde ist die Unehre. Das Wort, was da fehlt, heißt Unehre, die sie auf den Namen des Herrn Jesus bringt. Es ist völlig gerechtfertigt, dass die Welt uns, Jünger, mit unserem Herrn und Meister in Verbindung bringt. Sündigt der Jünger, dann wird dies seinem Meister zum Vorwurf gemacht. Versteht ihr das? Es ist nicht nur du, es bist nicht nur du, der sündigt. Sondern man sieht das auch immer mit einem höhnischen Lächeln im Vergleich. Aha. Gestern hast du mir noch was vom Heiligen Geist erzählt, der dich durch alle Situationen durchleitet. Und jetzt fluchst du und verzweifelst du. Ist ja ein toller Gott, den du hast. Es liegt nicht an Gott. Aber wir vermitteln das. Bei David ist das wunderbar zu erkennen. 2. Samuel 12, Vers 14. Könnt ihr die Fußnote euch in Ruhe irgendwann nochmal angucken. David hat überaus gesündigt. Und am Ende gibt es eine Strafe, weil er durch seine Sünden unendliches Gespött auf den heiligen Namen Gottes kommen ließ. David sündigt. Das war schlimm für Bathseba, das war schlimm für Uriah, das war schlimm auch für das uneheliche Kind oder unehelich gezeugte Kind. Aber es war viel schlimmer für den Namen Gottes. Wenn wir sündigen, sorgen wir dafür, dass die anderen, die nicht an Gott glauben, ihn verspotten. Ein weiterer Grund für Heiligkeit ist der Gedanke darin, was unsere Sünden den Heiland gekostet haben. Im 1. Petrus heißt es, Jesus hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen, an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde gestorben, der Gerechtigkeit leben möchten. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. 1. Petrus 2, 24. Kein aufrechter Gläubiger möchte damit fortfahren, was den Sohn Gottes ans Kreuz nagelte. Ich habe vor einigen Monaten hier gepredigt und das von meinem eigenen Leben gesagt, dass ich mir immer diese Nägel vorstelle, die vermutlich hier in diese Stelle getrieben wurden beim Herrn, als sie ihn ans Kreuz genagelt haben. Und dass ich mir vorstelle, wie so ein langer Nagel, ihr könnt ja mal zum Baumarkt gehen, euch so einen langen Nagel holen und den einfach mal nur ranhalten. Und dann stellt ihr euch vor, wie der Hammer davor steht. Einfach nur das Vorstellen. Meine Sünde hat genau diesen bewirkt. Jetzt kann ich mich rausreden, es war auch die Sünde von Volker und von Annemarie und allen anderen. Der Effekt ist derselbe. Und möchtest du, dass deinem geliebten Herrn dieser Nagel durchgetrieben wird? Das ist das, was jeder Punkt hier meint. Das will ich nicht. Ich will nicht etwas tun, was mein Herrn ans Kreuz bringt. Auch wenn ich theologisch natürlich völlig klar weiß, dass es keinen anderen Weg gab. Aber ich will nicht. So wie ich meiner Frau nicht Schmerzen zufügen möchte. Wenn ich weiß, wenn ich das und das Verhalten zeige, dann wird es ihr wehtun. Dann versuche ich es zu vermeiden. Genau das Gleiche möchte ich auch bei Gott. Da noch viel mehr. Nächster Punkt. Christus liebte uns, als wir noch Sünder waren. Er bezahlte einen gewaltigen Preis, um uns zu erlösen. Es ist eine klägliche Antwort, wenn wir wieder die Brücke zu unserem alten Leben aufbauen. Der nächste Punkt ist so eindeutig, dass ich nur die Bibelstelle vorlese. Johannes 14, 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Liebst du Christus? Wunderbar. Dann befolge die Gebote. Sünde bringt andere Menschen ins Wanken, sowohl Gläubige als auch Ungläubige. Besonders Junggläubige sind verletzlich und bitter enttäuscht. Sünde verschließt die Lippen. Heiligkeit gibt die Freiheit, dem Herrn zu dienen. Der Satz ist wunderbar. Macht nochmal ein Ausrufezeichen dran und denkt drüber nach. Und überlegt das in eurem Leben. Wenn ihr rumsündigt, was auch immer das heißt konkret in eurem Leben, wie ist dann eure Bereitschaft eine halbe Stunde später, den Herrn Jesus als Erlöser, als Schöpfer, als himmlischen Herrn zu preisen oder ihn vor anderen Menschen zu bekennen. Sünde verschließt die Lippen. Wenn wir aber völlig frei sind durch ihn, dann haben wir auch die Freiheit, dem Herrn zu dienen. Heiligkeit, letzter Punkt, gibt die Freimütigkeit zum Gebet. Johannes schreibt in unnachahmlicher, leicht verständlicher Weise, wenn das Gewissen uns nicht verurteilt, liebe Geschwister, können wir uns voller Zuversicht an Gott wenden und werden alles bekommen, was wir von ihm erbitten, denn wir halten ja seine Gebote und tun, was ihm gefällt. Flutscht das nicht so? ach, es wäre doch schön, wenn das jeder so von sich sagen könnte, da wir ja seine Gebote halten und tun, was ihm gefällt, und deswegen können wir alles von Gott erbitten und er wird es erhören, weil das ist ja klar. Punkt 7 fasse ich nur zusammen. Ich verrate euch ein Geheimnis, das habe ich geklaut aus einem Protokoll, das ich letzte Woche geschrieben habe. Ich war letzte Woche in Gießen, an der Freien Theologischen Hochschule. Das war aber nur das Gebäude, wo wir uns trafen. Hatten dort eine Sitzung gehabt den ganzen Tag. Und am Anfang dieser Sitzung ist es üblich, dass einer der anwesenden Brüder eine kleine Andacht hält. Und einer der künftigen Gastlehrer einer Südberliner Gemeindebibelschule hat über Johannes 17, Vers 17 eine Kurzandacht gehalten. Und die habe ich mitprotokolliert. Er hat es dann nochmal etwas ausführlicher formuliert am Ende. Es war eben immer noch zu kurz. Aber das habe ich einfach reinkopiert, weil ich dachte, ey, wie die Faust aufs Auge. Was heißt Johannes 17, Vers 17? Da betet der Herr Jesus in Anwesenheit seiner Jünger zum Vater im Himmel und sagt, heilige sie, das sind die Jünger, durch die Wahrheit. Und um Heiligung geht es doch, oder? Heiligkeit, das wollen wir. Also Jesus bittet den Vater, heilige die Christen. Und dann kommt so ein Wort dahinterher, dein Wort ist Wahrheit. Das sind so Sachen, relativ wenige Wörter, und da kann man stundenlang drüber nachdenken. Jesus bittet den Vater, heilige. Wenn wir uns also um Heiligung mühen, müssen wir immer sehen, dass Gott der Heiligende ist. Das heißt, das ist diese enge Verbindung, von der ich jetzt mehrfach sprach. Wir können es nicht ohne Christus tun. Die passende Bibelstelle kommt, glaube ich, am Ende des Skriptes auch nochmal. Also der Herr bittet den Vater, heilige sie. Und wie soll das geschehen? Durch die Wahrheit. Und wo ist die Wahrheit zu finden? Im Wort. In der Bibel. Das heißt, Heiligkeit oder Heiligung kann ohne Bibel nicht geschehen. Die Bibel ist gegeben, damit wir heilig werden. Und das ist ja meine Lieblingsbibelstelle, 2. Timotheus 3, 16, 17, dass die Schrift gegeben ist zu unterschiedlichsten Zwecken, zur Überführung, zur Gerechtigkeit und so weiter, damit der Mensch Gottes vollkommen sei. Oder richtig sei, wie es eigentlich heißt, zu jedem guten Werk zugerüstet oder ausgerüstet. Das ist das, warum Gott uns die Bibel gegeben hat. Und wenn wir sagen, ja, wir glauben an Jesus, wir brauchen nicht die Bibel. Das ist ein ganz beliebter Satz. Wir glauben nicht an die Bibel, wir glauben an Jesus. Oh, klingt das nicht toll? Ja, aber an welchen Jesus? Ich kenne nur den Jesus aus der Bibel. Ich kenne keinen anderen. Das ist ein selbstgestrickter Jesus. Und deswegen ist das Bibellesen nicht nur eine fromme Übung. Und dass ihr hier in Bibelkunde durch die Bücher durchgeht, ist nicht nur Zeitbeschäftigung. Und dass wir euch Bibelkunde online anbieten, dass ihr euer eigenes Lesen mit ein bisschen Druck noch mehr macht und dass ihr überprüfen lasst, ob ihr auch alles richtig verstanden habt. Nicht theologisch alles, aber dass ihr, was ihr gelesen habt, wisst, was ihr gelesen habt. Das ist so wichtig. 10, 15 Leute nehmen an Bibelkunde online teil. Das ist toll. Und über die freue ich mich und ihr kriegt auch irgendwann Korrekturen, das verspreche ich. Aber nicht in der nächsten Woche. Aber ich möchte jeden anderen nochmal wirklich ermutigen. Nicht, weil Ansgar das erwartet. Nicht, weil Ansgar den Namen hier vorne ranschreiben wird oder sonst irgendwie. Jesus sagt, wer sich der Bibel aussetzt, wird durch sie geheiligt. Johannes 17, 17. Und deswegen meine Bitte. Lest die Bibel. Macht das nach einem anderen Bibelleseplan. Ist mir doch völlig egal, ob ihr das nach Bibelkunde online macht, also nach unserer Reihenfolge hier, oder einem anderen Bibelleseplan. Aber setzt euch der Kraft Gottes aus, die Gott gegeben hat. Gott hat keinen gegeben, der irgendwie die Hände auflegt und ihr dadurch geheiligt werdet, sondern Gott hat die Schrift gegeben. Und da könnt ihr wieder sagen, ich will es aber anders haben. Aber wir haben aus Levitikus gelesen, nein, Gott gibt vor, wie Heiligung erreicht werden kann. Brandopfer, Sündopfer, Schuldopfer, Speisopfer, Friedensopfer, andere Reihenfolge. So, und wenn irgendjemand sagt, ich finde das aber anders besser, kann er gerne denken, ist aber falsch. Und Gott gibt das Mittel, Heilige Schrift, um uns zu heiligen. Das hat dein Erlöser gesagt, also ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was du da noch antworten willst. Das steht also irgendwie in Kapitel 7 drin. Kapitel 8, und das ist auch das. Was für ein Wort, Schriftgelehrten. Also von Bibel toll zu reden, ohne die Bibel an sich wirken zu lassen. Das ist eine Bibel treu in Anführungsstrichen der Schriftgelehrten, die die Schrift kennen, aber Gott nicht kennen. So, was tun? Ein Fünfklang mit vier Tönen, wie ich gerade merke. Also ein Vierklang. Warum steht denn die Überschrift zweimal da? Ich bin jetzt bei was tun, Seite 7. Und weil es so wichtig ist, habe ich die Überschrift Christus groß statt klein machen zweimal geschrieben. Wann immer wir die Heiligkeit Gottes verkleinern, sind wir in der Gefahr, auch die Sündhaftigkeit der Menschen kleiner zu sehen, als sie ist. Damit wird dann das Kreuz Christi reduziert. Sehen wir Gott, wie heilig er ist? Sehen wir, wie sinnig der Mensch ist? Merken wir, wie groß das Delta ist? Also bei mir ist das das maximale Delta, was ich mit meinen Armen darstellen kann, also der maximale Abstand. Wenn ich Gott aber gar nicht so heilig mache, wird das Delta immer kleiner. Und das, was Christus für mich gemacht hat, ist dann eigentlich nicht mehr wirklich wichtig. Wenn wir das Evangelium predigen wollen, müssen wir einen heiligen Gott haben, der die Sünde hasst und der etwas mit großem Aufwand dagegen getan hat. Auf Gottes Größe schauen. Leider wird Heiligkeit in den Kirchen und Gemeinden nicht mehr betont, oft nicht einmal mehr erwähnt. Oh, sind wir toll, dass wir es heute haben. Oh, wunderbar. Wie bei einem Pfadfindercamp sind unsere Anbetungsgottesdienste spritzig und fröhlich. Damit meine ich natürlich nicht unsere Gemeinden. Nein, nur so ganz allgemein in der Kirchengeschichte. Entbehren aber total der wichtigen Betonung der Heiligkeit Gottes. Die Predigten sind oftmals menschenzentriert und versuchen, die Leute abzuholen, wo sie gerade stehen, anstatt diese auf den heiligen Gott zu verweisen, dem ihre Anbetung und ihren Gehorsam gebührt. Leute, die von der Größe und Heiligkeit Gottes gefangen sind, machen sich keine großen Gedanken mehr darüber, wo sie gerade stehen. Das ist der provokative Absatz, von dem ich vorhin sprach. Leider können wir jetzt nicht mehr drüber sprechen, weil ja die Zeit so hingerissen ist und unsere Sortbalance dann brennt. Ich will es aber mal in der Provokation stehen lassen. Hohe Maßstäbe für christliches Verhalten wiederentdecken. Das landesweite Fehlen von Gemeindezucht und hoher Maßstäbe für christliches Verhalten zeigen, dass wir die Heiligkeit Gottes nicht besonders ernst nehmen. Stattdessen versuchen wir der Welt, die unbiblische Idee zu verkaufen, dass Gemeinde Spaß sei und jeder Heide diesem Verein beitreten und auf der schönen Seite des Lebens seinen Weg gehen sollte. Das ist natürlich nicht unbedingt das, was in unseren Gemeinden, wie wir hier sind, so artikuliert würde. Aber das ist das, was in der Christenheit los ist. Ja, wir können uns immer freuen über, wie heilig und bibeltreu wir als Gemeinden sind, was auch immer das wirklich heißt. Aber Gemeinde Gottes ist mehr. Und leider gibt es viele, viele, viele Bereiche innerhalb des sogenannten evangelikalen Lagers, die genau das machen, was hier drin steht. Also zieht euch den Schuh vielleicht nur bedingt persönlich an, aber trauert mit Christus darüber, dass seine Gemeinde nicht mehr ihn verherrlicht. Ist das der Ton, den Jakobus anschlägt? Jakobus sagt, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Nächster Punkt, Heiligkeit muss von Gott kommen und damit echt sein. Wenn ihr Levitikus lest, werdet ihr auf einen ganz kleinen historischen Abschnitt kommen. Ich habe vorhin gesagt, Levitikus ist viel Gesetz, ganz wenig historisches Geschehen, aber es gibt ein historisches Geschehen, wo zwei Söhne, zwei Priester falsches, fremdes Feuer bringen. Werdet ihr in dem Zusammenhang dann verstehen, wenn ihr das lest? Also sie holen ein Feuer. Beim Altar musste ja irgendwo Feuer sein oder beim Brandopferaltar musste Feuer sein. Das holen sie und sie holen das falsche Feuer, fremdes Feuer, wie es in der Schrift heißt. Und deswegen hier der Bezug, wir müssen uns von fremdem Feuer schützen. Gott tötete Nadab und Abihu, die Söhne Aarons, weil sie fremdes Feuer in das Heiligtum brachten und das heilige Gesetz Gottes missachteten. Gott handelt heute nicht mehr so. Wir müssen uns hüten, dass wir sentimentale Gefühle als Beleg dafür nehmen, dass wir Gott mit unserer Anbetung gefallen. Ebenso bedeutet das Fehlen der Gefühle nicht, dass wir in unserer Anbetung versagt hätten. Wir können dankbar sein für jede Gabe, die uns hilft, Gott anzubeten. Wir sollten aber sehr vorsichtig sein, dass unser Feuer durch den Heiligen Geist von Gottes Altar her entflammt wird. Und nicht durch das Fleisch oder sogar dämonische Kräfte. Was meine ich damit? Bloß weil wir uns in der Anbetung toll fühlen, heißt das nicht, dass die Anbetung richtig ist. Und nur weil wir in der Anbetung sind, privat, gemeindlich, mit Freunden, und wir irgendwie den Eindruck haben, ich bin jetzt irgendwie nicht so emotional berührt, heißt das nicht, dass es falsch ist. Die Frage ist, kommt es vom Geist Gottes oder kommt es vom fremden Geist? Gute Leute schaffen es, euch alle in die absoluten emotionalen Erlebnisse reinzubringen. Die richtigen Basstöne, richtige Musik, ein charismatischer Redner im Gegensatz zu mir und. Und ich oder jene peitscht euch so hoch, dass ihr ein Hochgefühl habt, dass ihr denkt, ihr könntet schweben. Das passiert massenweise. Aber es ist nicht von Gott. Und dieses falsche Feuer in Levitikus könnte ein Abbild genau dafür sein. Es hat doch gebrannt. Das Opfer wurde verbrannt durch das falsche Feuer, oder? Ist doch gut. Der Zweck heiligt die Mittel. Nee, so ist es leider nicht. Aber was heißt leider? Zum Glück nicht eigentlich. Ja? Wir müssen immer darauf achten, ob das, was uns bringt zu emotionaler Begeisterung oder das, was unsere Anbetung ausdrückt, ob das von Gott kommt oder von woanders. Und da sollten wir einfach mehr auf der Hut sein und nicht emotionale Betroffenheit mit wahrer Anbetung gleichsetzen. Heiligkeit in Levitikus und im ganzen Testament, Alten Testament, konnte nur mit einem Priester erreicht werden. Es kann daher kein Wachstum in der Heiligkeit geben, wenn man nicht in enger Gemeinschaft mit unserem Hohepriester Jesus Christus steht. Mehr als das, was hier steht, lese ich nicht mehr vor. Ich bete danach. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bete. Vater im Himmel, was ist das für ein Anspruch, heilig zu sein, wie du heilig bist? Und doch verstehen wir dich. Du möchtest gerne Menschen um dich herum haben, die so sind wie dein Sohn, weil du dich an ihm so wirklich gefreut hast. Wie wir es lesen, das ist mein Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen. Und du willst auch an uns Wohlgefallen haben. Und deswegen wollen wir die vielen Ratschläge, die diese Brüder hier, von denen die Texte stammen, aufgeschrieben haben, wollen wir sie uns wirklich zu Herzen nehmen. Wollen es nicht erschlagen lassen und ob der Unmöglichkeit der Erfüllung des ganz großen Zieles einfach alles liegen lassen, sondern ich bitte dich für mich an erster Stelle und dann für meine Familie und dann für die Leute hier, dass du uns voranbringst auf dem Weg der Heiligung. Herr, lass uns angeregt sein, so zu werden, wie du bist, deine Heiligkeiten mehr und mehr nachzuahmen. Und ich merke, wie mir richtig Geschmack auf der Zunge entstanden ist, so zu sein, weil ich merke, das ist nichts Knechtendes, das ist etwas Schönes und Wunderbares, so zu sein wie Jesus. Hilf mir dazu. Hilf mir auch mit den Rückschlägen klarzukommen, wenn es mal nicht klappt. Wenn mein Herz wieder zur Sünde mich gerissen hat oder wenn ich einfach der Versuchung nachgegeben habe, obwohl ich es besser wusste. Herr, hilf mir, hilf uns allen, heilig zu sein, wie du heilig bist. Danke für das gute Essen, Herr. Danke für den Dienst von Markus, dass er uns leckeres Essen bereitet, für seine Mitarbeiter. Danke dafür, dass du auch sein Unternehmen bis hierher getragen hast und wollte ich auch für ihn weiter bitten, dass du ihm nahe bist in seiner Seele und in seinem Geschäft, dass du ihm hilfst, ein heiliges Geschäftsgebaren beizubehalten und wirklich auch mit seinem Laden und mit seinem Service ein Hinweis zu sein auf dich, dass er auch Menschen hinführen kann auf dich hin, dass sich im Café vielleicht gute Gespräche ergeben und dass Menschen von der Verlorenheit in die Ewigkeit finden, auch durch ihn. Danke für die Pause, die wir jetzt genießen können. Bitte segne auch unsere Gespräche. Lass kein unheiliges Wort darunter sein. Amen.